Und ich habe mir für mich jetzt so überlegt, hat es nur gar nichts mit dem Thema zu tun, ob ihr euch vielleicht überlegen könnt, so die nächsten 2 Monate mal immer einen Platz und zu überlegen, wer könnte da sitzen und dafür zu beten und sich um diesen Menschen zu mühen. Weil ist ja eigentlich schade, oder? Genau. Also, es gibt ein Spiel, das haben schon unsere Eltern gespielt. Dann haben sie es mit uns gespielt. Wir haben es mit unseren Kindern gespielt. Und als wir jetzt über Weihnachten in Japan waren, haben wir es mit unseren Enkeln gespielt. Und es hat funktioniert. Spiel, wo man keine Utensilien braucht. Könnt ihr euch vorstellen? Genau. Ich sehe etwas, was du nicht siehst. Und es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Und ich bin ins Nachdenken drüber gekommen, jetzt eben im Rahmen der Jahreslosung, mit Gott könnte man das gar nicht spielen. Weil der weiß sowieso alles. Der sieht ganz tief in uns rein und weiß, was unser Leben ausmacht. In schwarzer Nacht, mal gucken, uiui. Jetzt muss ich immer wieder mal gucken, da ist mal irgendwas durcheinander gekommen. Aber das kriegen wir hin. Also, in schwarzer Nacht ein. Nee, das kommt nicht. Da kann man jetzt machen, was man will. Dann überspringen wir das mal. Die kommt dann später nochmal. Ich sag's euch jetzt einfach mal: in schwarzer Nacht ein Schwarz auf einem schwarzen Stein, eine schwarze Ameise, Gott sieht sie. Das ist ein Spruch, der mich seit vielen Jahren bewegt. Und der mein Herz immer wieder neu berührt, weil ich glaube, das stimmt. Das ist so. Gott ist der, der in das Dunkle hineinsieht und alles wahrnimmt. Das muss niemand wundern, denn der, der die Augen gemacht hat, ja, ihr seid ja super. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er das nächste auch noch findet, weil das wird jetzt noch schwieriger. Sonst machen wir es einfach ohne das. Der das Auge gemacht hat, sollte der nicht sehen. So heißt es im Psalm 94, aber sonst lass es einfach, das machen wir dann so. Der das Auge gemacht hat, sollte der nicht sehen. Eigentlich logisch, oder? Dass der sieht. Aber das unterscheidet Gott von den Göttern. Das ist in der Bibel was, wo so richtig rausgeholt wird. Die Götter dieser Welt haben Augen, aber sie sehen nicht. Alle menschengemachten, menschenerdachten Götter haben Augen und sehen nicht. Ohren und hören nicht, Hände, die nicht greifen. Also wer sich auf sie verlässt, ist letztendlich verlassen. Das ist bei dem Schöpfer der Welt ganz anders. Und ich würde euch sehr ermutigen, jetzt im Rahmen der Jahreslosung mal ein Bibelstudium zu machen. Bibelstudium zu machen darüber, wer dieser Gott ist, der sieht. Weil das ist so faszinierend, was über den ausgesagt ist, immer über diesen Gott, der sieht. Und dann wahrzunehmen, dass dieser Gott so ganz anders sieht. Er sieht nicht nur oberflächlich, gell? Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott sieht das Herz an. Er guckt immer tiefer rein. Und er übersieht keinen. Und vor allen Dingen, dieser Gott, der so tief reinsieht, der schüttelt dann nicht den Kopf über dem, was er sieht, sondern, so wird es erzählt von Jesus, als er die Menschen sah, orientierungslos, hoffnungslos, verzagt, da dreht es ihm das Herz um. Da bewegt es ihn, da berührt es sein Leben. Psalm 139 heißt, seine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in deinem Buch geschrieben, die noch werden sollten, von denen keiner da war. Also ganz im Voraus sieht Gott schon alles und ganz tief hinein. Aber beim Vorbereiten überlegt, also bei Gott ist nie so wie beim Schiedsrichter. Gott braucht keinen Videobeweis, weil er sowieso alles genau erkennen. Allerdings kann das ja auch zu Sorgen führen, gell? So unter dem Aspekt, Gott weiß alles schon im Voraus, der sieht ganz tief rein, da kann es einem ja auch mulmig werden. So unter dem Aspekt, das ist so ein bisschen wie ein Überwachungsstaat. Es ist ganz wichtig, dass wir das wahrnehmen. Der Gott, der uns sieht, der sieht uns, wie eine Mutter ihr Kind sieht. Also wir haben so ein Urerlebnis bei uns in unserer Familie. Wir haben im 4. Stock gewohnt in Bad Cannstatt. Und als unsere Mädels noch klein waren, da gab es Konkurrenz für mich. Also ich war schon ihr Star, aber die Leute von der Müllabfuhr, die waren fast noch besser. Und einmal sah meine Frau, wie unsere Große auf dem Fenstersims sah, wie gesagt, für den Stock, hat sie sich dort so draufgesetzt, rausgelehnt, weil da unten die Müllabfuhrleute sah, um denen zuzuwinken, 4 Stockwerke nach unten. Da gefriert dir das Blut in den Adern. Das kriegst du nicht zusammen. Und dann war es wichtig, ihr zu signalisieren, hey, also sie durfte ihr keinen Schreck machen, sonst wäre sie rausgefallen. Und das ist für mich so ein Bild geworden. Gott sieht fürsorglich und hat Angst, dass wir abstürzen könnten und versucht uns zu locken und reinzuholen. Ich glaube, bei uns war es mit Gummibärchen oder sowas, weil das hat meistens gewirkt. Oder Gott ist wie der Vater. Wie der Vater in der Geschichte des verlorenen Sohns. Der dasteht und guckt, und sich die Augen ausguckt und ihn schon von Ferne, so heißt es dann, sieht und ihm dann entgegenläuft. So ist der Gott, der uns sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das können wir jetzt, vielleicht einfach diese eine Folie, die lassen wir jetzt einfach mal stehen. Zusage, vor 4 Jahren schon gezogen oder entschieden für dieses Jahr als Jahreslosung. Das finde ich immer so interessant. Die Jahreslosungen, die werden immer 4 Jahre im Voraus rausgesucht. Und ich finde, das ist sowas, was wir gerade in unserer Zeit brauchen, oder? In unserer Zeit der Verunsicherung, der Umbrüche, der Veränderungen. Das zu wissen, Gott sieht uns. Gott hat uns nicht vergessen. Gott sieht genau hin und Gott weiß, wie es uns geht. Es geht um das Leben einer jungen Frau vor Tausenden von Jahren. Hagar, eine einfache Magd aus Ägypten, die das zum ersten Mal so ganz überraschend erlebt und dies dann zum persönlichen Zeugnis macht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich habe so für mich überlegt, das, was so Überschrift über ihr ganzes Leben sein könnte, ist ein Vers aus dem Psalm 138, der Herr ist hoch und erhaben und sieht auf die Niedrigen. Das hat die Frau erlebt. Da ist dieser große, mächtige Gott, der über allem steht, der unfassbar ist, aber genau der sieht auf die Niedrigen, auf die Erniedrigten, auf die, die ganz am Ende sind. Hagar, das bedeutet die Fremde. Und in der Fremde war sie. Wie sie in den Clan des Abrahams kam, wissen wir gar nicht genau. Manche der Ausleger meinen, dass es damit zusammenhing, als Abraham diese schiefe Tour gemacht hat, nach Ägypten gezogen ist und dann seine Frau als seine Schwester ausgab und beim Pharao diese Krankheiten ausgebrochen sind. Dann hat er ja alles Mögliche an Geschenke mitgegeben, dass der Abraham sich wieder auf den Weg macht. Und manche nehmen an, da war die Magd mit dabei. Wie kommt sonst eine Magd aus Ägypten zu dem Clan des Abraham? Hagar, die Frau ist fertig, am Ende. Und die letzte Demütigung, die hat jetzt das Fass zum Überlaufen gebracht, dass sie davongelaufen ist. Davongelaufen ist von ihrer Herrin Sarah. In der Wüste, auf dem Weg nach Ägypten, landet sie bei einem Brunnen. Und normalerweise ist ein Brunnen in der Wüste immer der Ort der Hoffnung. Aber für sie ist nur eine Zwischenstation der Verzweiflung. Aber dort, an dieser Zwischenstation der Verzweiflung, da begegnet ihr Gott. Und Engel spricht sie an und sagt, Hagar, wo kommst du her und wo willst du hin? Ist ja eine ganz interessante Frage, ganz allgemein, die man auch mal für sich selber hören kann. Wo kommst du her und wo willst du hin? Das erste ist für die Hagar leicht. Sie sagt, ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarah. Das zweite, wo willst du hin, das weiß sie selber nicht. Das steht alles noch in den Sternen. Und wie immer hat so eine Geschichte ihre Vorgeschichte. Und das ist eine lange Vorgeschichte. Gott will Geschichte schreiben mit Abraham und Sarah. Und er beruft die, und wir wissen gar nicht, warum Gott gerade die ausgewählt hat, was jetzt da besonders an denen war, aber die lassen sich herausfordern von ihm und ziehen aus Haran und machen sich auf die Abenteuerreise mit Gott. Sie werden zu Ausländern auf Befehl. Gott hat gesagt, geh, und sie gehen. Und dann gibt Gott immer wieder das Versprechen, und ich will euch zum großen Volk machen. Und packt es in tolle Bilder mit rein. So, ihr sollt so zahlreich werden wie der Sand am Meer. Und immer wieder an verschiedenen Stationen kommt dieses Versprechen wieder in das Leben von Abraham und Sarah mit rein. Aber sie kann nicht schwanger werden. Sie hat keine Kinder. Und irgendwann haben sie das Gefühl, entweder haben wir was falsch verstanden oder was falsch gemacht, irgendwas läuft schräg. Und deswegen kommt die Sarah auf einen für uns aberwitzigen Gedanken. Sie sagt zu Abraham, Abraham, nimm die Hagar, meine Magd, zeuge mit ihr ein Kind und das Kind wird dann unser Kind. Dann kann Gott seine Geschichte schreiben, über mich geht's nicht. Das ist ja manchmal so, dass wir Menschen denken, wir müssten Gott nachhelfen. Und das war eine dieser schrägen Touren, die die gemacht haben. Muss ich vorstellen, ein 85-Jähriger steigt mit so einer jungen Frau ins Bett. Eigentlich zum Erschrecken, oder? Die ist gar nicht gefragt worden. Über die ist nur verfügt worden. Gesellschaftlich gesehen, für uns unvorstellbar in der damaligen Zeit, so gibt es außerbiblische Quellen, war es eine gesellschaftlich akzeptierte Form, die man eben machen konnte. Und dann wird diese junge Frau schwanger, aber dann kommt wirklich Bewegung in diese Dreiecksgeschichte mit rein. Weil in dem Maß, wie diese Hagar mitkriegt, sie ist schwanger, in dem Maß, wie ihr Bauch wächst, wachsen bei der Sarah die Vorbehalte. Weil die Hagar, die spielt sich plötzlich auf. Sie ist die Trägerin des Segens. Und die Sarah, die kocht. Dann spricht sie mit ihrem Mann Abraham und der sagt, sie gehört dir. Mach mit ihr, was sie will, was du willst. Und das tut sie. Sie macht dieser Hagar das Leben schwer. Sie lässt sie alles kosten, was man sich vorstellt. Und die sieht keinen anderen Ausweg mehr, als davon zu laufen. Verzagt, verzweifelt, verbittert. Und dann wird sie mit Namen gerufen. Und das fasziniert mich an dieser Geschichte 1. Mose 16. Dann wird sie beim Namen gerufen, Hagar. Der Abraham und die Sarah, die haben sie nie beim Namen genannt. Wenn er den Text anguckt, die reden immer nur von der Magd. Aber Gott nennt sie beim Namen. Und das ist ja so ein Grundzug in der Bibel, gell? Gott kennt uns beim Namen. Gott ruft uns beim Namen. Gott sind wir mit unserer Existenz wichtig. Hagar, diese einfache Magd aus Ägypten, ist die erste Person in der Bibel überhaupt, die beim Namen so gerufen wird. Die erste Frau, die beim Namen gerufen wird. Und die erste Person, die nach ihrem Ergehen gefragt wird. Das hat sie auch nicht gekannt. Über sie ist verfügt worden. Sie war wie so eine Spielfigur, mit der gehandelt worden ist. Aber Gott fragt, wie es ihr geht. Und dann kommt so eine Zäsur und da, ja, ist man so richtig erstmal gespannt, weil Gott sagt ihr, geh zurück zu deiner Sarah. Also, das scheint abwegig zu sein, oder? Aber es ist der einzige Weg, dass dieses Kind anerkannt werden kann. Dass dieses Kind als Kind des Abrahams läuft. Und deswegen heißt für sie, geh zurück. Geh zurück und sie bekommt auf diesen schweren Rückweg in die alten Verhältnisse eine neue Verheißung. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Und als Begründung heißt, der Herr hat deine Not gesehen. Das fasziniert mich an diesem Text so, gell? Der Herr hat deine Not gesehen. Und so als Drandenker, dass die Hagar das gar nicht vergisst, sagt Gott ihr und nennt das Kind, das geboren wird, Ismael. Ismael, das heißt, Gott hört. Also, dass das so wirklich ihr Leben bestimmen soll, Gott hört. Du hast doch mitgekriegt, Gott sieht und Gott hört. Staunt und überwältigt stellt Hagar fest, Elroi. Zwei Worte eigentlich nur im Hebräischen, zwei Worte, du bist ein Gott, der mich sieht, so heißt in unserer Übersetzung, ein Gott, der mich nicht übersieht, der ein Gott, der auf mich sieht und der nach mir sieht, ein Gott, der mich ansieht und der mir dadurch Ansehen gibt. Und staunend stellt sie fest, es gibt wirklich einen Gott, der mich sieht, dem es bewegt, wie es mir geht. Und das wäre so wichtig, dass Gott uns diese Erfahrung auch schenkt. Nicht nur der Hagar damals, sondern dass wir es entdecken in unserer Situation. Vielleicht auch in einer Wüstensituation, in der wir gerade drinstecken. Gott ist ein Gott, der sieht, der niemanden übersieht, der den Weitblick hat und der den Durchblick hat und der den Überblick hat, all das, was wir oft nicht haben. Er sieht uns in den Höhenzeiten unseres Lebens, in den Glanzzeiten, aber eben zum Glück auch in den tiefen Zeiten. Gell, da betet der Psalmbeter, aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Und Gott hört auf den Notruf aus der Tiefe. Diese Gottesbewegung gibt dieser Frau Kraft, zurückzugehen, zurück in die alten Verhältnisse, zurück in die alten Schwierigkeiten, aber mit dem Wissen, ich gehe nicht allein, sondern der Gott, der über allem steht, der geht mit und lässt mich nicht allein. Und dann geht die Geschichte der Bibel weiter. Die Hagar gebiert den Sohn und er wird wirklich Ismael genannt. Aber noch mehr zu verwundern ist, 14 Jahre später bekommt die Sarah wirklich noch das Kind der Verheißung. Da hat kein Mensch mehr damit gerechnet. Sie 90, Abraham 100, also ehrlich, da läuft normalerweise nichts mehr. Da ist einfach nichts mehr da. Aber Gott schafft's. Gott schafft dieses Kind der Verheißung. Gott schafft diese fleischgewordene Bestätigung seiner Verheißung. Gott schafft diese Begründung dafür, dass ihm nichts unmöglich ist. Und eigentlich müssen wir jetzt sagen, hey, das wäre jetzt so ein tolles Ende für so eine Geschichte, oder? Jetzt leben sie alle glücklich und zufrieden, aber das war eben nicht der Fall. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie auch heute noch, gell? Genau so. Das Entwöhnungsfest wird gefeiert, eigentlich ein frohes Familienfest. Und dann sieht die Sarah, wie der Ismael mit dem Isaak spielt. Und dann kommen die alten Vorbehalte wieder hoch. Und sie läuft zum Abraham und sagt, die muss weg. Die Frau muss weg und der Kerle auch. Und am nächsten Morgen packt der Abraham dieser Hagar einen Wasserschlauch auf den Rücken und gibt ihr Brot und schickt sie los. Und sie zieht los, was soll sie auch anders tun? Und dann nimmt die Tragik ihren Lauf. Sie verirrt sich auf dem Weg nach Beersheba und das Wasser geht aus und sie kann nicht mehr. Sie schleift ihren Sohn noch mit sich, solange sie kann. Und dann wird es sehr dramatisch beschrieben, wie sie ihn unter einen Strauch legt und sich, das heißt in der Bibel, einen Bogenschuss weit entfernt hinsetzt, weil sie sagt, ich kann nicht zusehen, wie das Kind stirbt. Aber genau in dieser Notlage begegnet ihr dann Gott wieder. Aber Gott hört, so heißt da, Gott hört auf das Schreien dieses Kindes. Was ist mit dir, Hagar? Fragt der Engel. Hab keine Angst, Gott hat den Jungen gehört, wo er jetzt liegt. Steh auf und nimm ihn an der Hand. Unzählige haben das erlebt, zum Glück. Gott hört nicht nur auf die wohlgesetzten Worte. Gott hört auch auf den Schrei der Verzweiflung. Gott hört auch auf das, was nur im Herzen gesagt wird, was gar nicht rauskommt, weil wir es gar nicht über die Lippen bringen. Gott hört, und jetzt, das fasziniert mich so, Gott hört, wenn unser Akku leer ist. Das erlebe ich beim Handy immer wieder. Genau wenn ich es brauche, ist der Akku leer. Aber das ist kein Problem für Gott. Gott hört, auch wenn unser Akku im übertragenen Sinn leer ist. Gott hört, auch wenn wir im Funkloch sind oder im Tunnel sind, Gott hört. Mir gefällt diese Fortsetzung der Geschichte dann, dass es dann heißt, Gott öffnet ihr die Augen und sie sah einen Wasserbrunnen. Das ist, finde ich, so faszinierend. Manchmal ist es doch so, dass wir so jetzt fokussiert sind auf unsere Not, auf die Schwierigkeiten, dass wir oft die Hilfe Gottes gar nicht wahrnehmen. Und dann brauchen wir diesen Augenöffner von Gott. Und sie sieht plötzlich den Wasserbrunnen, die neuen Möglichkeiten. Und ich wünsche dir das. Ich wünsche dir das, dass Gott dir den Blick schärft für seine Möglichkeiten. Für seine Möglichkeiten, dass er ein Versorger sein will für dich. Ich bin froh, dass die Bibel diese Geschichten so ehrlich berichtet. Sonst würde man manchmal denken, wir passen gar nicht so in die Gottesgeschichte rein. Gell, diese Geschichten vom Gnatsch und von der Eifersucht und vom Glaubenshoch, aber dann auch vom Glaubenstief und vom Glauben und vom Zweifel und all diesen Mischmasch, was das Leben des Abrahams ausmacht. Den Mischmasch, der unser Leben ja ausmacht. Gott sei Dank ist Gott, der sieht, der hört, auch mitten in unserer Daily Soup. Wir erleben das gerade, wie Sicherheiten geschmolzen sind, wie Gewissheiten, auf die wir uns verlassen haben, weg sind. Die Angst vor Corona ist jetzt vor dem Angst vor Krieg gewichen und die Energiekrise treibt die Existenzängste nach vorne. Und da hineinzuhören, Gott ist ein Gott, der sieht und Gott ist ein Gott, der hört. Er sieht kein. Und da würde ich gerne noch ein Beispiel erzählen, was mich persönlich sehr fasziniert. Aber für die, die gerne ein bisschen in der Bibel grubeln wollen, wenn ihr dem mal nachgehen wollt, Gott ist der Tränenzähler. Das finde ich faszinierend. Gott zählt die Tränen. Aber auf der anderen Seite, ihr habt schon wieder gefunden, er zählt die Tränen, genau, das wäre das eine, dem wir nachgehen können. Das andere, er ist der Sternezähler. Und da ein paar Gedanken mehr. Bis 6500 Sterne soll man mit bloßem Auge sehen können. Jetzt weiß ich nicht, wie es war, als Gott dem Abraham gesagt hat, geh vor dein Zelt, guck mal gen Himmel und guck mal, ob du die Sterne zählen kannst. Ob er bei 5698 angekommen ist, 5699, ups, habe ich es denn schon gezählt? Oder ich weiß es nicht so. Das wäre ja auch gar nichts. Allein unsere Milchstraße zählt schon mehr als 100 bis 300 Milliarden Sterne. Insgesamt geht man davon aus, gibt es 70 Trilliarden Sterne. 70 Trilliarden, also das ist eine 7 mit 22 Nullen. Und das sind nur die, die bis jetzt entdeckt worden sind. Und das fasziniert mich so, dass es heißt, und Gott zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen. Er übersieht keinen. Das Besondere ist für mich nicht nur, dass Gott ein Rechenkünstler ist, sondern das Besondere ist, dass wir in alten Kinderlied so singen, manche kennen das vielleicht noch, weißt du, wie viele Sternlein stehen? Und das ist ein tolles Lied. So immer so durchgehen, weißt du, weißt du, weißt du. Und dann heißt dann, Gott der Herr hat sie gezählt. Also das, was der Abraham nicht geschafft hat, das, was unsere Astronomen nicht schaffen, Gott der Herr hat sie gezählt, dass ihm auch nicht eines fehlt aus der ganzen großen Schar. Und das ganz Besondere, was ich euch gerne noch mitgeben möchte, ist, dass es am Ende heißt, kennt auch dich und hat dich lieb. Versteht ihr? Der Sternzähler, der die 70 Trilliarden Sterne zählt, der die beim Namen nennt, kennt auch dich und hat dich lieb. Und wenn er den Text mal im Zusammenhang anguckt, dann ist es so faszinierend, der, der die Sterne zählt, das ist der, der sich um die Niedergeschlagenen und Kaputten und Frustrierten kümmert. Kennt auch dich und hat dich lieb. Wie gut, dass dieser Gott nicht in Rente gegangen ist. Wie gut, dass dieser Gott derselbe ist, auch heute. Dass er kein übersieht. Dass er genau hinsieht. Und dass wir uns darauf verlassen können, dieser Gott geht mit durchs ganze Jahr. Auch wenn wir die Jahreslosung vielleicht längst wieder vergessen haben. Er geht mit und will sie uns immer wieder in Erinnerung rufen. Gott ist ein Gott, der sieht. Amen.